Glaube als Beziehung, das Wesen des christlichen Glaubens. Glaube hat bei uns eine große Bedeutung. Wir Evangelischen wollen ja nächstes Jahr der Reformation in besonderem bedenken. Und dort war das sola fide, das allein aus Glaube, auch für uns als evangelische Gesamtkirche so eine Formel, bei der man auf den Begriff bringen konnte, was ist für uns wesentlich, worum geht es, was ist entscheidend. Allein durch Glauben bekommen wir Heil, allein durch Glauben ewiges Leben, allein durch Glauben wollen wir unser Leben gestalten, soll unsere Gemeinschaft bestimmt sein und unsere Kirche. Aber wir wollen ja nicht nur verkündigen, sondern wir wollen im CVM Baden auch bilden. Und deshalb wollen wir den Morgen nutzen, um uns zu überlegen, was ist eigentlich dieser Glaube, von dem wir immer reden? Was meinen wir damit? Was ist daran wesentlich? Und wir wollen vier Abschnitte, vier Aspekte uns heute Morgen verdeutlichen. Nun würden wir jemand auf der Straße fragen, dann würde jemand sagen, was Glaube ist? Nun, Glauben heißt nicht wissen. Also, man sagt, ich glaube, morgen wird das Wetter gut. Das ist eine schmale Dogmatik, weil wir nach der Erfahrung, die wir gerade machen, einen großen Glauben brauchen, um das zu glauben. Also, wir wissen es nicht genau, aber ich glaube, es wird gut oder es wird besser. Das heißt, umgangssprachlich ist Glaube eine Abschwächung der Gewissheit, wenn man es nicht weiß, wenn man sich nicht sicher ist oder wenn man es schon für wahrscheinlich hält oder im Bauch so fühlt, aber man kann es eben nicht beweisen. Und so kommt der Glaubensbegriff dann aus der Außenperspektive für die, die den Glauben selber nicht teilen, daher als eine Abschwächung von Gewissheit, von Denken, von Vernunft. Und diejenigen, die glauben, haben dann schnell so den Geruch, ja, die hängen irgendwelchen nicht beweisbaren Dingen an. Das ist aber ein Glaubensverständnis, das bei meinen vier Punkten nicht vorkommt. Denn Glaube war am Anfang unserer Gemeinden und der Kirche nicht ein Mangel an Gewissheit, sondern Glaube heißt durchaus Wissen. Glauben heißt überzeugt sein. Aber wann spricht man von Glauben? Nun, Paulus macht es sehr schön deutlich im 2. Korinther 5, Vers 7. Wir leben jetzt noch nicht im Himmel. Wir leben jetzt noch nicht in der unmittelbaren Erfahrung dessen, was wir glauben. Wir sind zwar schon gerechtfertigt, wir sind zwar schon erlöst, aber unser Leben ist noch geprägt von Problemen, von Anfeindung, Verfolgung, von Krankheit. Auch wir können beten und werden offensichtlich nicht erhört. Das heißt, wir leben im Glauben und nicht im Sichtbaren, im Schauen. Das heißt, der Unterschied von Glaube und Wissen ist nicht der Unterschied von mehr oder weniger Gewisssein, sondern Glaubensüberzeugungen sind Überzeugungen, die anders als durch Beweis, anders als durch unmittelbares Schmecken und Fühlen und Sehen zustande kommen. Glauben ist Gewissheit. Ich bin mir gewiss. Und Glaube spricht sich christlich auch aus in Inhalten. Das muss man heute wieder stärker betonen. Man muss es stärker betonen in Hinsicht auf eine Welt, die so säkularisiert ist, dass Dogmen schon an sich dogmatistisch wirken, dass Inhalte, Glaubensbekenntnisse, kleiner Katechismus von Luther, was sollen die Kinder all das lernen, ist doch nur Ballast. Hauptsache, sie haben so ein Grundvertrauen ins Leben. Nein, das Problem ist, der Glaube muss auch wissen, was er glaubt, so wie auch unser Grundvertrauen ins Leben begründet und durchdacht sein muss. Und so haben die ersten Christen Glauben verwendet mit der Formulierung, ich glaube das, wir glauben das. Wir glauben, dass Gott sich in Jesus Christus offenbart hat. Wir glauben, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Wir glauben, dass Gott der Vater Jesus Christus auferweckt hat von den Toten. Und so dürfen wir glauben, dass wir mit ihm einmal teilhaben am ewigen Leben, mit ihm schon jetzt in der Beziehung mit Gott leben. Wir müssen also, wenn wir verkündigen, nicht nur Befindlichkeiten verkündigen, nicht nur Gefühle verkündigen, wir können nicht einfach nur Appelle von uns geben, sondern wir müssen den Menschen auch sagen, was darf ich denn eigentlich glauben? Ich darf glauben, dass es Gott gibt. Und ich darf glauben, und das hat Jesus Christus mit seinem ganzen Leben und unter Lebenseinsatz bezeugt, dass dieser Gott sogar für uns ist. Ich darf glauben, dass dieser Gott mich will. Und in der Neuzeit merke ich immer zunehmend in Gesprächen, wie viele Menschen innerhalb des Glaubens und außerhalb diese Grundgewissheit, dieses Grundvertrauen ihres Lebens nicht haben, weil sie nie den Zuspruch bekamen. Ihnen wurde es nicht verkündigt, nicht zugesprochen. Und so darf jemand wissen, ich bin von Gott geliebt. Das muss Inhalt unserer Verkündigung sein, das muss Inhalt unserer Bildung sein, mit den jungen Menschen, ihnen das zu verkündigen. Und die einen können sagen, ja, ich weiß, was Liebe ist, mein Vater, meine Mutter haben mich geliebt, ich bin ein Wunschkind und alles war super in meinem Leben. Jetzt kann ich mir auch Gott vorstellen, wenn der auch so ein Vater ist, mein Vater, mal 1000 oder mal 10.000, dann ist das super, ich glaube sofort. Wir haben es aber in der Jugendarbeit schon immer und neuerlich zunehmend mit Menschen zu tun, die könnten keine 5 Personen an der Hand abzählen, von denen sie gewollt sind. Die können keine 5 Menschen an der Hand abzählen, die ihnen gesagt haben, dich will ich, du bist gewünscht. Ein junger Mann kommt zu mir und sagt, ob er mit mir reden könne. Und er sagt, meine Eltern haben mir gesagt, Gemeinschaftsleute, wir haben dich nie gewollt. Eigentlich wollten wir dich abtreiben, dann haben wir aber Angst gehabt, in der Gemeinde hat jemand mitgekriegt, dass ich schon schwanger bin, haben wir dich halt auf die Welt gebracht. Gewollt bist du nicht. Wie soll ein solcher Mensch leben? Eine Frau in Zürich in der Schweiz, ich kann das deshalb erzählen, weil sie es dort im Kreis dann auch gesagt hat. Sie sagt, auf dem Totenbett sagt meine Mutter mir, das muss ich dir Kind noch sagen, ich habe dich nie geliebt, ich habe dich nie gewollt. Und während wir erschraken und versteinerten, sagte die Frau, ihr glaubt es nicht, aber es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ein Leben lang hatte ich eine bleierne Schwere. Ein Leben lang konnte ich keine verbindlichen Beziehungen, auch keine Lebenspartnerschaft aufbauen. Ein Leben lang hatte ich immer dieses, du musst besser sein, du musst hervorragender sein. Es reicht nicht, was du hast. Es fehlte mir die Basis. Ich könnte mit Beispielen weitermachen. Vielleicht ein etwas versöhnlicheres, ein lustigeres. Ein Pilot der Lufthansa, er erzählte, wenn ich meine Maschine hochziehe am Stuttgarter Flughafen, dann darf ich nicht an meine Eltern denken, sonst lande ich in den Filtereckern. Die haben mir immer gesagt, aus dem wird nichts, der schafft das sowieso nicht. Ein Fluch von Geringschätzung, ein Fluch von Botschaft. Ich glaube, dass Gott dich und dich und dich liebt. Und ich weiß, dass das so ist, weil er seinen Sohn sandte, um es jedem Menschen zu sagen. Keiner von uns kann einen Wert im Leben empfinden, wenn er diese Wertschätzung nicht erfahren hat in seinem Leben. Nur die Liebe kann uns vermitteln, dass wir einzigartig sind. Und die Liebe Gottes ist darin besonders, dass sie dieses Bewusstsein, dieses Wissen, ich sage nicht Gefühl, dieses Wissen der Einzigartigkeit Milliarden Menschen vermitteln kann. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Kannst du das glauben? Nein, vielleicht von meiner Erfahrung her. Nein, von den Botschaften. Nein, auch von meinem eigenen Verhalten her. Aber das ist Evangelium, das ist gute Nachricht, dass mir das gesagt wird, unabhängig von meinem Woher. Und dass mir das gesagt wird, unabhängig von meinem eigenen Tun und meiner Vergangenheit und meinem Verhalten. Es gilt für mich in Jesus Christus, wie es für alle Menschen gilt. Da, wo wir herkommen, sind wir gewollt, von Gott gewollt. Und da, wo wir hingehen, werden wir erwartet, von Gott erwartet. Etwas Schöneres als dieses Wissen, als diese Gewissheit kann man gar nicht haben. Wie erleichtert sind wir in unserem Leben als gewollte und erwartete Töchter und Söhne Gottes. Wenn ich so einsteige, dann versteht ihr, warum es mir so wichtig ist zu sagen, Glauben heißt Wissen. Und es ist nicht die säkulare Welt allein, die das missverstanden hat, sondern wir sind es auch im Kern unserer engagierten christlichen Kreise. Es gibt ein großes Missverständnis, das immer mehr um sich greift, dass nämlich der Glauben das Mittel ist, um den Himmel schon auf der Erde zu erfahren. Dass der Glaube das Mittel ist, um hier und jetzt schon alles zu fühlen, um alles bestätigt zu bekommen. Und so wird manchmal von Bühnen und Kanzeln herunter gesagt, du musst nur glauben und dann wird deine krebskranke Mutter gesund. Du musst nur richtig glauben und dann fühlst du es auch. Christus hat uns nie Gefühle versprochen. Im Himmel kriegen wir noch genug, aber er hat uns nie Gefühle versprochen, sondern er hat gesagt, du darfst dir gewiss sein, auch wenn du es nicht siehst mit den äußeren Augen, aber siehst mit deinem Herzen. Der Glaube ist nicht dazu da, die Erde zu verleugnen. Der Glaube ist nicht dazu da, unser Schicksal zu verdrängen. Der Glaube ist nicht dazu da, dass wir uns einschließen. Das Gewölbe wird sich ja fast eignen hier unten, so romantisch wie das ist, dass wir uns einschließen und vergessen den Rest der Welt. Sondern der Glaube ist umgekehrt die Fähigkeit, etwas glasklar zu beschreiben, was man noch nie gesehen hat. Und etwas begriffsscharf zu definieren, was man noch nie gefühlt hat. Anfechtung des Glaubens ist kein Mangel an Glauben. Anfechtung des Glaubens ist die Trainingsstrecke für den Glauben. Da kriegt man die Kondition, die man braucht. Glaube ist nicht Gefühl, Glaube ist nicht Bestätigung, sondern Glaube ist die Fähigkeit, Gewissheit zu haben, nur auf den Zuspruch hin. Du bist gewollt, dann glaube ich das. Du bist geliebt, du erfährst es nicht, der Alltag bestätigt es nicht. Und wenn du morgens beim Rasieren in den Spiegel geschaut hast heute oder du hast dich heute Morgen geschminkt oder du hast beides gemacht, wie immer ihr das macht, dann mag es sein, du hast etwas gesehen, das absolut der Liebeszusage Gottes widerspricht. Den kann man nicht lieben. Jeden Morgen muss ich mich neu vorstellen und kriege keine Beziehung zu dem Menschen, der da vor mir ist. Du kannst es glauben, du kannst es wissen, denn es gilt nicht, weil ich es fühle, sondern es gilt, weil es mir zugesprochen wird. Wenn wir aber so von Wissen reden, das war der Punkt 1, Glaube als Gewissheit, dann kommen wir sofort zu Punkt 2, nämlich das, was Paulus in Römer 1, Vers 5 auf den Begriff bringt, es geht um den Gehorsam des Glaubens. Ein solches theoretisches Wissen wäre ja viel zu schade, um es nur zu studieren, um es nur in Büchern, in Buchstaben zu haben. Ein solches Wissen drängt natürlich unmittelbar ins Leben. Und das war, wie eben angesprochen, für mich auch die Faszination als gerade frisch Konfirmierter, dass ich dort in eine Gruppe hineinkam, in der ich den Eindruck habe, hier wird nicht einfach nur der kleine Katechismus nochmal wiederholt, während wir dann mit Gummischen gegenseitig Haken uns an die Köpfe schießen, sondern hier ist etwas grundlegend anders. Die erste Stunde, in die mein Freund mich mitbrachte, der Robert, da war alles schiefgelaufen. Der Leiter war nicht da, was relativ selten der Fall war, ich weiß heute noch nicht warum. Und der Stellvertreter hat es verpennt. Also da wurde einer beauftragt, der Jugendschaftsleiter. Das heißt, wir waren dann zusammengetröpfelt, als ein paar, die schon eine Weile dazugehörten und ich. Und die guckten sich alle verlegen an, da war noch ein Neuer dabei, alles ist schief gegangen. Und was machten wir? Naja, wir guckten halt in den Spieleschrank und haben, ich weiß nicht was, gespielt, ob Mau Mau oder Rommi oder ob wir Monopoly spielten, ich weiß es nicht was. Und am Schluss hat einer noch irgendein ein bisschen karges Gebet sich abgewürgt, der schon etwas länger da war. Und das war die ganze Jungenschaftsstunde, also Evangelisation erste Güte. Und wir waren in so einem, es hieß Hexenhäuschen, weil das ein mittelalterliches Häuschen war, das man dem ZVM dazu geschustert hatte. Und wir gingen diese Steige, diese Treppe runter, nicht so 50 Zentimeter schmal. Und der Robert guckte noch zurück und sagte, gell, Hans-Joachim, du kommst nie wieder. Und ich habe gesagt, doch, doch. Es war die Art, wie hier junge Männer miteinander umgingen. Wie sie ihren Sieg freudig feierten, wie sie die Niederlage wegsteckten, wie sie miteinander umgingen. Das kannte ich nicht von meiner großen Schwester und nicht von meinem kleinen Bruder. Das kannte ich nicht von meiner Schulklasse. Ich kannte es nicht von meinen Lehrern. Die erste Verkündigung, die mich auf dem Weg zum Glauben erreichte, war der Ausfall einer Andacht. Aber das gelebte Leben derer, die genug Andachten gehört hatten, um zu wissen, was Glauben ist. Der Gehorsam des Glaubens. Das deutsche Wort Gehorsam hat so ein bisschen was Autoritäres oder sowas Unbequemes. Aber im Griechischen ist das so schön. Hypakoe, Gehorsam, kommt von akoe, von hören. Und im Deutschen stimmt, was ist eigentlich Gehorsam? Da hört jemand etwas und er hört es nicht theoretisch, sondern er lässt es sich sagen. Der Gehorsam des Glaubens ist nicht Gesetze erfüllen. Der Gehorsam des Glaubens ist es sich sagen lassen und leben. Das hat die ersten Christen ausgemacht und eben diesen Jugendkreis noch fast 2000 Jahre später bei uns dort im ZVM Bad Ems. Dass Menschen leben wollten, was sie glaubten. Gewissheit wirklich leben. Nicht nur eine richtige Dogmatik haben, sondern die Dogmatik deshalb zu schätzen, weil sie etwas mit Leben zu tun hat. Und das genau war für mich auch Jugendarbeit im ZVM. Es war Entfaltung von Leben. Und ich bin etwas hin und her gerissen. Einerseits habe ich damals schon immer Familien bewundert, wo die Kinder gläubige Eltern hat. Das war mir so nicht gegeben. Also ich bin getauft worden und in die Kinderkirche geschickt worden, damit die Eltern zu Hause ihre Ruhe hatten. Aber es war jetzt nicht so, dass meine Eltern mich direkt anhielten. Das gehörte zu diesem bürgerlichen Rahmen. Und ich bin ihnen herzlich dankbar, sonst wäre ich in das Ganze gar nicht reingekommen. Aber für mich war Glaube von Anfang an nichts anderes als Emanzipation, erwachsen werden. Das war nicht das, wozu man mich drängte. Man hielt mich davon ab. Und willst du, dass ein 14-Jähriger etwas wirklich entdeckt, dann verbiete es ihm, denn das reizt ihn richtig. Und so habe ich die Apologetik, das Verteidigen des Glaubens, schon am Frühstückstisch zu Hause eben mit der suffisanten älteren Schwester, mit der skeptischen Mutter und mit dem keifenden kleinen Bruder und dann waren noch andere am Tisch. Also ich war Apologet von Anfang an, denn das war ein Alleinstellungsmerkmal in meiner Familie. Wir dürfen in der Jugendarbeit den jungen Menschen das Glauben als Glaubensleben verkündigen, vorleben und mit ihnen zusammen gestalten. Glauben heißt Leben. Glauben heißt Glaubensleben. Und eben den Glauben so leben, dass es Leute anzieht, die noch gar keine Chance hatten, eine Andacht zu hören. Deshalb finde ich mein biografisches Beispiel so absolut entwaffnend. Es waren nicht die Worte, es war der gelebte Glaube. Nun könnte man diesen zweiten Aspekt, was ich selbst in der ZVM-Arbeit im Westbund nie so erlebt habe, was ich aber dann kennenlernte, als ich nach Württemberg kam und ganz ernsthafte Frömmigkeiten kennenlernte, aber die guckten mich Rheinländer an, als ich als junger Student kam und fröhlich das Evangelium verkündigte, wie es im Neuen Testament stand und der Westbund es gelebt hat. Und die guckten mich an und sagten, da kann doch irgendwas nicht stimmen, der ist so fröhlich als Christ, der kann nicht richtig in der Heiligung sein. Man kann nämlich den Glauben so missverstehen, der kann nicht richtig in der Heiligung sein, nicht? Der kann also noch nicht richtig im Glauben gewachsen sein. Man kann den Glauben so missverstehen, dass man den Eindruck hat, Glauben muss wehtun, Glaube muss anstrengend sein. Glaube ist Lebensverzicht, nicht? Also man darf sich nicht zu arg freuen, nicht? Also als würde man die Christen daran erkennen, dass sie allem absagen, was mit Freude zu tun hat. Das hat natürlich eine Spur im Neuen Testament, dass Christen sich nicht an Genüsse halten sollen, die sie selbst zerstören und andere zerstören. Das ist völlig korrekt, das würde ich auch nachdrücklich eben unterstreichen. Aber der Punkt ist, ich kann nicht evangelisieren, indem ich sage, ich erkläre euch erstmal, was Christsein nicht ist, nämlich ein Christ darf nicht tanzen, ein Christ darf nicht Fernsehen gucken, ein Christ darf im Norden nicht Wein trinken, aber rauchen. Ein Christ darf im Süden Wein trinken bis zum Umkippen, aber er darf auf keinen Fall rauchen. Und wenn ich also so anfange, Christsein zu definieren durch alles das, was verboten wird, und Konsequenz ist dann nichts anderes als die Ausführung des Verbots, habe ich etwas missverstanden. Warum? Weil es zentral nicht um Wissen geht, weil es zentral nicht um Tun geht, sondern zentral geht es um Beziehung. Glaube als Beziehung. Warum sollen wir glauben? Nun, weil Gott sich selbst vorstellt als eine Person. Und weil wir uns selbst erkennen als ein Ebenbild Gottes. Das wird uns gesagt. Was macht das Ebenbild zum Ebenbild? Dass wir ein Gegenüber sind, geschaffen zum Wir, zur Einheit. Und so sind wir nicht nur nebenbei auch noch Menschen in Kontakt. Wir sind Beziehungswesen von Geburt an und unser ganzes Leben. Und wir können uns selbst, unser Ich, gar nicht finden, es sei denn, wir leben in Beziehungen, die uns tragen. Glaube ist Beziehung. Das heißt, es geht Gott darum, dass wir ihn als einen Liebenden erkennen. Dass wir ihn Vater sein lassen in unserem Leben. Dass wir ihn uns trösten lassen, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Und dass wir selbst zu erwachsenen Töchtern und Söhnen Gottes heranreifen. Es geht um Beziehung. Und es geht nicht nur um die Gottesbeziehung, sondern wenn wir diese Beziehungsgewissheit bei Gott haben, dann werden wir auch beziehungsfähig miteinander. Und wenn Christen miteinander in Beziehung leben, so wie ich das als junger Mensch mit 14 dort beobachtet habe, dann wirkt das auf andere einladend und ansteckend. Wie haben sie einander so lieb? So haben Außenstehende in der frühen Kirche die Christen beurteilt. Vor allem sind wir bestimmt durch gelebte Beziehung. Und ich meine jetzt mit Liebe nicht dieses Vordergründige, dass man einfach nur sagt, ja, ich finde dich ganz nett oder ihr müsst immer lächeln zueinander. Man muss ja auch mal Nein sagen, sonst wäre es keine Liebe. Man muss ja auch mal konfrontieren. Man muss auch eine Kultur des Streitens haben. Das meine ich alles nicht. Das ist so eine gesellschaftlich verbreitete Meinung. Ich habe dich gern und du kannst mich auch mal gern haben, nicht? Also das ist eine Unterbestimmung von Beziehung. Sondern es geht in der Beziehung wirklich um das Wir, das Miteinander. Und Gott ist diesen ganzen Weg mit uns Menschen gegangen, damit wir beziehungsfähiges Gegenüber werden, dass wir es lernen, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir von Gotteskindern reden, denken wir zunächst an Säuglinge. Nein, wir werden zwar als Gotteskinder geboren, aber wir sollen ja wachsen im Glauben. Wir sollen erwachsen werden. So wie der Sohn, Jesus Christus, der Erwachsene, der Bevollmächtigte, der stellvertretende Sohn seines Vaters war. So sollen wir für Gott als Frauen und Männer Zeuginnen sein, sodass Menschen uns anschauen und an unserer Beziehungsgewissheit und Beziehungsfähigkeit fragen, wo kommt das her? Und dann die Beziehungswirklichkeit unseres Glaubens, dass wir wirklich uns auf Gott einlassen und ihn leben lassen, sichtbar wird in uns und für uns. Glaube heißt Vertrauen. Und dies ist im Neuen Testament so schön erkennbar, weil es ja nicht nur heißt, glauben das, sondern wem glauben, jemandem glauben, jemandem vertrauen. So wie es Paulus so schön in Galatern sagt, in Galater 2, Vers 20, was ich jetzt lebe in dieser irdischen Existenz, ohne immer zu fühlen, ohne zu sehen, mitten in Anfechtung, was ich lebe in diesem Fleisch, das lebe ich im Vertrauen zu dem Sohn Gottes, der mich so sehr geliebt hat, dass er sich selbst für mich dahingegeben hat. Glauben heißt Vertrauen. Das ist jetzt gar nicht so einfach, deshalb werden wir hier zum Schluss des dritten und zu Beginn des vierten Punktes näher hinschauen müssen. Wie geht das eigentlich mit dem Vertrauen? Wie wächst man im Glauben? Wie kommt man dahin, dass man glaubt? Nun, die Jünger selber, so berichten es Lukas und Matthäus, die kamen mal zu Jesus und dachten, sie hätten das Referat von Jesus verstanden soweit. Und sie sagten: Meister, wir haben es kapiert, wir kommen mit einem konkreten Anliegen, mehre uns den Glauben. Lass unseren Glauben wachsen. Wie würdest du reagieren? Super. Als Hochschullehrer, toll, wenn Studenten kommen und sagen, jetzt haben sie es verstanden. Wie reagiert Jesus? Leicht schmallippig. Wenn ich zu meiner Frau gehen würde, wenn ich zu meiner Frau gehen würde und würde ihr sagen, um dir zu vertrauen, brauche ich einen großen Glauben. Wäre das ein Kompliment? Nein, das wäre Anlass genug für eine belebende Ohrfeige von Seiten der Gattin gegenüber dem Gatten, nicht? Das wäre eine Unverschämtheit. Warum? Ich brauche doch nur einen großen Glauben, wenn der, dem ich glaube, nicht vertrauenswürdig ist. Glaubenswachstum kann also bitteschön nicht bedeuten, dass wir immer mehr Glaubensfähigkeit bekommen, weil derjenige, dem wir glauben, nicht zuverlässig ist. Es ist viel einfacher. Der Glaube wächst nicht, indem wir uns aufpumpen, sondern der Glaube wächst, indem wir uns immer mehr mit dem beschäftigen, was unseren Glauben ausmacht und trägt. Ihr habt heute Morgen alle einen riesen Glauben bewiesen. Ist euch schon aufgefallen? Ich habe euch beobachtet, als ihr reinkam, habt ihr euch einfach auf die Stühle gesetzt. Was für ein Glaube. In unserem CVM-Heim wäre das der nackte Leichtsinn gewesen, weil jeder zweite Stuhl nachgegeben hat und unter euch zusammengebrochen wäre. Aber nachdem ihr das Vertrauen hattet zu dem Stuhl, wer trägt euch? Euer Glaube oder der Stuhl? Was euch trägt, ist der Stuhl. Infolge eures begründeten Glaubens. Wäre der Glaube unbegründet, könntet ihr so viel Glauben haben, wie ihr wolltet, ihr würdet euch den Hinterkopf anschlagen, denn ob du gerettet bist oder nicht, ob du gehalten wirst oder nichts, hat nicht mit der Größe deines Glaubens zu tun, sondern mit der Verlässlichkeit dessen, auf den du dich verlässt. Das, was uns rettet, ist nicht unser Glaube. Was uns rettet, ist unser Gott. Aber wie soll er uns retten, wenn wir es ihm nicht erlauben, wenn wir nicht loslassen, uns fallen lassen? Glauben bedeutet Vertrauen. In der Tat, wer Gott vertraut, der verlässt sich selbst auf Gott, um in ihm gelassen zu sein. Wer Gott glaubt, wer Gott vertraut, der verlässt sich selbst auf Gott, um in ihm gelassen zu sein. Glauben heißt also nicht sich anstrengen, sondern Glaube heißt loslassen, zulassen, sich sagen lassen. Und hier kommen wir nun zu dem vierten entscheidenden Punkt, nämlich der Frage, wenn das Wesen des Glaubens Überzeugungsgewissheit ist. Erstens Gewissheit. Wenn es zweitens Glaubensleben ist, dass es in unser Leben, in alle Gebiete bis in die Hobbys hinein sich auswirkt. Und wenn es drittens stimmt, dass Glaube Vertrauen ist, wer glaubt dann eigentlich? Wer ist Subjekt des Glaubens? Ihr habt es selber vielleicht genauso wie ich schon oft gehört und ich auch selbst praktiziert bei Evangelisationen, dass man den Menschen das Evangelium groß macht. So weit ist Gott in Christus dir entgegengekommen. 9 Schritte ist er auf dich zugekommen. Und jetzt liegt es an dir, den einen Schritt auf ihn zu, allein zu machen. Also, Gott war Subjekt für das Christusgeschehen. Ich bin Subjekt für meinen Glauben. Jetzt gibt es die Altpietisten, die halten die Gnade hoch, oder die Lutheraner. Und dann würde man sagen, nein, Gott ist 99 Schritte in Christus auf mich zugegangen. Einen einzigen Schritt müssen wir jetzt selber tun, denn Gott glaubt nicht, Glaube wird vom Menschen ausgesagt. Und dann bin ich manchmal noch auf der Langensteinbacher Höhe, da wird die Gnade ganz groß geschrieben und die Allerlösung immer noch mitbedacht. Also da wäre das Beispiel, 999 Schritte ist Gott auf dich zugegangen. Du musst nur einen einzigen Schritt von dir ausgehen. Das ist jetzt fies, dass ich am Ende eines so langen Vortrags euch hier in die Spannung reinstelle. Was stimmt daran und was stimmt nicht? Was stimmt ist, dass Glauben mit mir zu tun hat und mein Glaube sein soll. Was stimmt ist, dass ich Schritte tun soll. Ja, ich soll den Glaubensschritt tun. Ich soll mich entscheiden und ich habe nichts gegen Entscheidung, sondern habe immer wieder dazu eingeladen und tue es. Aber der Punkt ist, ich darf den Glauben nicht so verkündigen, als würde der Mensch meinen, Glaube ist meine Möglichkeit und meine Pflicht. Warum? Weil der Glaube nicht ein Subjekt hat, sondern zwei. Glaube ist selbst ein Beziehungsbegriff. Was heißt das? Nun, es gibt einen anderen Begriff und das ist der der Liebe. Liebe ist ein Beziehungsbegriff. Man kann Liebe nicht mit einem Subjekt beschreiben. Und meine Studenten kriege ich immer wieder wach in meiner Frühvorlesung um 8 Uhr morgens, wenn ich das folgende Beispiel gebrauche. Angenommen, jemand hat sich verliebt und sagt das dem anderen dann heute Morgen in der Vorlesung. Du, gestern habe ich mich verliebt. Dann ist der andere blitzwach, trotz frühem Termin, und sagt, in wen? Würde der Erste jetzt sagen, in niemanden, ich habe mich einfach so verliebt, dann würde er vermutlich das Notebook über den Kopf geschlagen bekommen, nicht? Du Schelm, du belügst mich oder dich oder uns beide. Warum? Nun, Liebe ist ein Beziehungsbegriff. Eine Liebesbeziehung, wenn sie denn nicht krank ist, hat ja mit zwei Menschen zu tun und nicht nur mit einem selber. Das wäre ja narzisstisch, dass jemand sich in sein Spiegelbild verliebt und findet vom Schminken und Rasieren oder der Kombination von beiden gar nicht mehr weg. Nicht? Also er blieb den Rest des Tages am Spiegel und sagt, hier habe ich alles, was ich brauche. Das würden wir jetzt nicht als Ideal des Lebens verstehen. So ist Glaube Beziehung. Im Hebräischen gibt es den Begriff für Glauben, der so wunderschön ist, wörtlich übersetzt, sich festmachen in, sich gründen in, seine Basis finden, sein Fundament haben, sich fallen lassen auf. Heemin heißt sich festmachen in. Wenn Glauben fallen lassen bedeutet, wer trägt den Glauben, wer schenkt ihn, wer begründet ihn und wer ist für das Geheimnis, das der Glaube rettet, dann zuständig? Christus selbst. Und ich habe euch diese Stelle eben schon genannt, Galater 2, Vers 20. Ich lebe, sagt Paulus. Aber korrekterweise muss ich sagen, eigentlich ist das mit dem Ich jetzt ein bisschen schwierig, denn das alte Ich, der alte Adam, der ist ja jetzt nicht mehr ohne Christus zu sehen. Das ist ja gestorben. Das hat keinen Anspruch mehr auf mein Leben. Eigentlich bin gar nicht ich es, der in mir lebt, sondern es ist Christus, der lebt in mir. Und während Paulus das diktiert, hat er genau gemerkt, die Galater schalten jetzt ab, die kommen nicht mehr mit. Ja, wie, dich gibt's gar nicht mehr, Paulus? Oder haben sie dich entkernt oder was? Und jetzt ist Christus in dir, wie geht denn das? Bist du eine Marionette? Bist du ein Handschuh? Nein, sagt Paulus, so meine ich das nicht. Sondern das, was ich jetzt lebe, und zwar mein ganzer Alltag, mein Beruf und alles, das lebe ich in diesem Vertrauensverhältnis, im Wir mit Christus. Ich in Christus, Christus in mir. Das ist die Basis meines Lebens. Das Wir hat mehr als ein Subjekt. Und was hat mich denn fasziniert als junger Mann? Es war das Wir der Christen, dass nicht jeder ich schrie, sondern dass wir das Wir lebten, dass wir du-fähig waren, dass wir plötzlich eine Einheit, ein Leib waren. Und das machte mich neugierig. Das kannte ich nicht in der Gesellschaft, in der ich groß wurde, in der Ich-Gesellschaft. Glauben bedeutet, sich fallen lassen bei Christus und ihm erlauben, dass er in mir lebt. Ja, soll ich dann morgens, wenn der Wecker klingelt, einfach sagen, Heiliger Geist, das ist dein Job, mach ihn aus und zieh die Decke über den Kopf? Nein, nein, das wäre nicht wir. Und das ist das Hauptproblem, das wir immer haben in den Frömmigkeitsdebatten unserer Zeit. Die einen sagen, du musst dich aber schon selber anstrengen, du musst dich selbst entscheiden, du musst dich auch bezwingen und du musst die Lüste deines Fleisches besiegen. Also tu was, richtig, es soll sich was verändern. Aber wenn ich einem Sünder sage, mach dich frei von der Sünde, dann ist es so, als wenn ich einem Angeketteten sage, jetzt lauf mal weg. Das geht ja gar nicht. Und die anderen sagen, ja, ich kann doch gar nicht, das muss der Heilige Geist machen. Und dann setze ich mich hin und warte, dass der Heilige Geist kommt. Ja, das ist aber nicht das, was Jesus sagte. Also sagt, geht hin und tut es. Glaube nur, vertraue, geh hin und wasche dich und du wirst rein. Geh hin, deine Tochter ist geheilt. Das sind Imperative. Aber was für Imperative? Das sind Imperative, stehe auf, folge nach, nimm dein Bett und wandle. Das sind Imperative, die nicht der Mensch alleine, die nur der Mensch an der Hand Gottes verwirklichen kann. Deshalb zurück zu dem Bild. Wie ist das jetzt? Christus ist nicht nur 9, sondern 10 Schritte auf mich, auf dich zugegangen. Alle, die notwendig waren. Er ergriff mich an der Hand und er stellte mich auf und sagt, Hans-Joachim, wir gehen. Ich in dir und du in mir. Das einzige Gebot im Johannesevangelium, das er seinen Jüngern gab, neben dem Liebesgebot, bleibet in mir und ich in euch. Christus kam also alle 10, er kam alle 100, er kam alle 1000. Ich sage euch ein Geheimnis, es reichen die Milliarden nicht, um zu sagen, wie viele Schritte Christus auf dich zuging. Und das ist das Faszinierende für all die unter uns, die sagen, eigentlich bin ich heute mehr aus Gefallen für irgendjemand mitgekommen, das Thema ist gar nicht meins. Für all die, die sagen, ja, war das schön damals, als ich selbst noch die erste Liebe im Glauben hatte, heute ist das alles mit meiner Wirklichkeit nicht mehr zu vereinbaren. Es bestimmt mich nicht. Es mag sein, dass du 1000 Schritte von Gott weggelaufen bist. Was für eine Mühe, die alle zurückzugehen. Versuch's gar nicht. 60 Jahre falsch gelebt, zurückzugehen, ist sehr mühselig. Es mag sein, du bist 1000 Schritte von Gott weggelaufen. 1000 Jahre geht nicht. 1000 Schritte von Gott weggelaufen. Es ist nur ein einziger, um ihm zurückzukommen. Denn er steht schon neben dir. Du musst aufschauen zu ihm und ihm gehorchen. Ich lasse es mir von dir sagen, dass du mich liebst, so wie ich bin. Und dass du mich veränderst, so wie du mich haben willst, wie du mich wahrhaft siehst. Und dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Es macht einen solchen Unterschied, ob du morgen früh sagst, wie schaffe ich das? Oder, klick, das Wesen des Glaubens ist Beziehung. Wie schaffen wir das? Ob du morgen früh sagst, wie soll ich Erschöpfter das auch noch schaffen? Oder ob du kokett zum Himmel guckst und sagst, ich bin gespannt, mein Schöpfer, wie du das in mir schaffen willst. Das ist ein ganz anderer Glaube. Ich schließe mit einem Beispiel, das unbestechlich ist. Es wird ja immer wieder gesagt, wir müssen den Leuten auch Gesetze geben, Weisungen geben, Imperative. Der Mensch muss von sich aus glauben. Ein Beispiel, bei dem es unbestechlich ist, ist der Lazarus. Lazarus liegt am 4. Tag im Grab. Er ist mausetot. Und um es vorwegzunehmen, die Schwester wird, als Jesus jetzt initiativ wird, zu ihm kommen und sagen, Herr, er stinkt schon. Er ist 4-tägig. Er stinkt schon. Mausetot. Was braucht er? Braucht er unser Grundsatzprogramm? Das kann er nicht mehr lesen. Braucht er eine Predigt? Die käme zu spät. Braucht er heulende Klageweiber? Da kriegt er selber gar nichts mehr von mit. Nein, was er braucht, ist der Sohn Gottes, der selbst das Leben und die Auferstehung ist. Und er geht zum Grab hin und obwohl die Schwester so viel Glauben gar nicht hat oder theoretisch ihn wohl hat, aber nicht in Vertrauen und Gehorsam leben will, spricht er in das Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Was ist das? Das ist grammatisch ein Befehl, das ist ein Imperativ. Also muss er das jetzt können? Nein, er kann es gar nicht können. Gott gibt uns Befehle, die nur er selbst verwirklichen kann. Lazarus bekommt die Ohren, um zu hören. Er bekommt den Herzschlag, um den Kreislauf zu kriegen. Er bekommt die Neuschöpfung, um lebendig zu werden. Und dann ist er gehorsam. Wäre Christus 999 Schritte auf ihn zugekommen, bis vors Grab, und hätte gesagt, ja, das ist jetzt dein Problem, wie du da wieder rauskommst, dann hätten wir bis heute das Evangelium noch nicht verstanden. Ist das nicht befreiend? Christus verlangt in seiner Liebe nichts von dir, was er in seiner Gnade dir nicht selbst schenkt. Lazarus, komm heraus. Du bist gewollt, du wirst erwartet. Du bist einmalig und geliebt. Lass es dir sagen. Verlass dich darauf. Lass dich bei ihm fallen, um gehalten zu sein. Wer eine solche Beziehungswirklichkeit erlebt, der wird beziehungsfähig. Der wird beziehungsgewiss. Der weiß, dass Glaube als Beziehung kein Ideal ist, sondern Realität. Und je schwächer du bist und je mehr du zweifelst, umso besser, dann läufst du schon nicht so weit die eigenen Wege, dann kannst du gleich zu ihm aufschauen und es dir sagen lassen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Danke.